HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Erfindung Europa. In welchem Europa wollen wir leben? Dieser Frage geht das Frankfurter Schauspiel nach. Und zwar mit Vorträgen, Diskussionen, Theaterstücken und Filmen bei den Thementagen jetzt am Wochenende. Auch Martin Roth diskutiert auf dem Podium mit. Vor kurzem war er noch Direktor des Victoria and Albert Museum in London. Doch dann verblüffte er im letzten Herbst die Kulturwelt, als er sein Amt kündigte wegen der Brexit-Entscheidung. Warum er den Brexit als persönliche Niederlage empfunden hat, ganz fest glaubt an die Erfindung Europa und sich engagiert für eine offene Gesellschaft und gegen Abschottung. Darüber spreche ich jetzt mit Martin Roth in HR Info, das Interview. Martin Roth, kurz nachdem letztes Jahr bekannt wurde, dass Sie das Victoria and Albert Museum verlassen in London nach dem Brexit-Votum und Ihr Amt niederlegen als Direktor dieses Museums, da wurde ja viel spekuliert, was wird er wohl machen? Jetzt in seinem neuen Leben strebt er vielleicht ein politisches, kulturpolitisches Amt an. Aber Sie haben in der Zeit in einem Interview mal ganz entspannt gesagt, Ich wünsche mir nichts anderes, als einmal einen ganzen Winter lang Skifahren zu gehen. Haben Sie sich diesen Wunsch erfüllt?
Nee, das war jetzt auch eher vielleicht so ein bisschen, nur um klar zu sagen, dass ich nicht nach Amt suche. Aber ich war Skifahren und das schon Anfang November. Also ich habe mir meine Freude über Skifahren unmittelbar, nachdem ich in England aufgehört habe, sofort erfüllt. Aber ich fahre jetzt nicht einen ganzen Winter lang Ski, das könnte ich mir dann doch nicht leisten. Wäre vielleicht auch nicht so sinnvoll. Aber nochmal, ich wollte einfach klar machen, nein, ich möchte kein Amt, ich möchte endlich das machen, was ich immer machen wollte.
Und das ist sich politisch engagieren. Wie sieht das im Augenblick aus? Also wie sieht Ihr Alltag aus?
Ja, also nicht nur politisch engagieren, man muss da mal aufpassen. Ich habe auch ein paar Mal gemerkt, dass ich da falsche Erwartungen ausgelöst habe. Also mir ging es einfach darum zu sagen, wenn man darüber redet, dann klingt das so wie ein alter Mann erzählt aus seinem Leben, aber, und das meine ich, wollte ich eigentlich nicht. Aber das heißt, mein Arbeitsleben war längst nicht so aufregend, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man Chef des V&A ist. Ich habe unendlich viele Stunden in Sitzungen verbracht, ich habe unendlich viele Stunden in Flugzeugen verbracht.
Naja, Sie waren Economy. Immerhin ein Wochenende bei der Queen, habe ich gelesen.
Ja, genau. Das ist alles sehr aufregend, nein, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber ich möchte einfach wieder auch das erleben, was ich früher sehr genossen habe, nämlich viel weiter in inhaltlichen Themen eindringen, mich mit Themen intensivst auseinander zu beschäftigen. Ich bin richtig gut geworden im, wenn Sie so wollen, im oberflächlich alles wissen und überall mitreden und einfach verantwortlich zu sein für 800 Leute. In London, in Dresden war es ein bisschen weniger. Aber das ist schon eine ganz ordentliche Alltagsbürde, die Sie da mit sich nehmen, wirklich jeden Tag. Und das mal nicht mehr zu haben, das war schon, ach Gott, das klingt wie wenn ich eine Last loswerden wollte, das nicht. Aber das neue Leben soll anders aussehen, aber bitte kein Ministeramt oder Ähnliches.
Wie sieht denn Ihr Alltag im Augenblick aus? Was machen Sie?
Also was ich tatsächlich versuche, und vielleicht rede ich da auch gar nicht so schrecklich gern drüber, ist das, dass ich mich mehr engagiere für, wie zum Beispiel ein Thema, über das man auch relativ offen reden kann, nämlich die offene Gesellschaft. Ich unterstütze hier eine Initiative, die sich die Freunde der offenen Gesellschaft nennen. Da geht es jetzt auch nicht um Spektakuläres, sondern da geht es wirklich ums Organisieren von Veranstaltungen. Es geht um Vorträge, aber es geht wirklich um sehr Kleinteiliges. Es geht darum, Mut zu machen, sich im Alltag zu engagieren. Ich merke jetzt gerade, wenn ich immer einen Vortrag halte, dass Leute hinterher zu mir kommen und sagen, ja, wir denken auch so, jeder sollte was tun. Haben Sie eine Idee, was wir tun können? Es ist immer leicht gesagt, steht auf, macht was, tut was. Nein, aber dann muss man halt auch Ideen haben, was man gemeinsam machen könnte. Und das ist nichts, worüber man laut in der Öffentlichkeit reden sollte, sondern das ist einfach ganz normales Alltagsgeschäft.
Im Augenblick sind Sie aber mehr so der Freelancer. Sie sitzen mir gegenüber ganz leger in Pulli und
Jeans. Ich muss sagen, ich habe einen Anzug und eine Krawatte an.
Nein.
So bin ich die letzten 30 Jahre aufgetreten und jeder denkt, ich habe das an. Ich schlafe damit sozusagen.
Nein, Sie sehen ganz normal aus.
Es gibt kein Foto von mir ohne Krawatte und ohne Anzug. Wirklich, das ist erstaunlich.
Ja, und ich darf es jetzt mal sehen. Wir sitzen zusammen hier mit Ihnen in Ihrem Haus in Berlin-Zehlendorf. Es ist ein wunderschönes Haus aus den 20er Jahren. Sie machen einen sehr entspannten Eindruck.
Vielen Dank.
Aber damals, als Sie damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass Sie London verlassen, da haben Sie die Kunstwelt, die Kunst- und Kulturwelt doch einigermaßen geschockt. Sie haben ja unter anderem Ihren Abgang damit begründet, dass Sie so dermaßen enttäuscht waren über den Brexit. Jetzt mit einem halben Jahr Abstand. Bedauern Sie, bereuen Sie diese Entscheidung oder war das genau richtig?
Nee, das war genau richtig und ich würde jetzt kann man nicht sagen, dasselbe tun, weil die Bedingungen sich natürlich auch verändern, aber es war die richtige Entscheidung zum richtigen Moment. Ich habe es nicht eine Millisekunde bereut. Es war eine vernünftige Entscheidung und wenn Sie sehen, was in der Zwischenzeit politisch passiert ist, dann würde ich sagen, es war sogar die richtige Entscheidung im letzten Moment. Ich würde damit aber weder Kollegen kritisieren wollen, noch meine Mitarbeiter, noch die Kulturpolitik, noch und so weiter. Im Gegenteil, das ist auch das, was mir in der Tat fehlt. Ich habe einfach grandiose Kollegen gehabt. Ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt, vor allen Dingen zu meinem Stellvertreter Tim Reeve. Wir waren ein super gutes Duo. Glauben Sie mir, das ist vielleicht wie bei einer guten Ehe. Das kann dann schon auch fehlen, wenn man mit jemandem richtig gut zusammengearbeitet hat. Das fehlt einem. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin so eiskalt, dass ich da Tschüss sage und das war's dann. Aber die politische Entscheidung war richtig. Und Sie sagten enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich das Wort enttäuscht benutzt habe in der Zeit. Ich bin nach England geholt worden. Ich hätte mich ja nie in England beworben. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass man sich als Deutscher um ein Nationalmuseum in London bewerben kann.
Das war schon eine ganz große Aufgabe.
Und die Tatsache, dass man mich geholt hat, sah ich auch als ganz deutliches Signal für Europa, für eine gewisse Generation, für dieses sich öffnen. Und nicht nur, dass man einen Nicht-Briten in diese Position holt, sondern einen Deutschen. Das war sozusagen die große Revolution. Und darauf war ich stolz, jetzt nicht wegen mir, nicht falsch verstehen, sondern für meine englischen Kollegen und Freunde. Sondern das ist ein politisches Statement für Europa. So, und dann aber genau das Gegenteil zu tun, das war in einem Vertrag, würde man sagen, die Vertragsbedingungen haben sich schlagartig verändert. Mhm. Also es waren plötzlich ganz neue Fakten und die Zusammenhänge auch. Und daraufhin hatte ich einfach auch den Eindruck, ich kann meine Aufgabe nicht mehr so erfüllen, wie ich mir das vorgenommen hatte und wie ich das auch mit meinen Kollegen und Mitarbeitern mir vorgenommen hatte.
Sie waren ja auch sehr, sehr erfolgreich. Man denke an die David Bowie-Ausstellung oder über Alexander McQueen, den Modedesigner. Das waren aber alles so Dinge, die gar nicht in die Richtung gegangen sind, wie Sie sich das heute vorstellen, also eben politisch als Museumsleiter aktiv zu sein. Das hat sich ein bisschen widersprochen eigentlich.
Aber deshalb habe ich es eigentlich gemacht. Also jetzt die letzte Ausstellung, die ich noch gemacht habe, ich würde jetzt nicht sagen, das war absichtlich eine Abschiedsausstellung, aber es kam ja so hin, war über 1968. Also über die Werte, die sozusagen in den 60er Jahren entstanden sind und was ist aus diesen Werten geworden. Das war schon das richtige Thema zur richtigen Zeit, wie sich später herausgestellt hat.
Warum haben Sie denn dann den Brexit, so haben Sie es jedenfalls in einigen Interviews damals gesagt, als persönliche Niederlage empfunden?
Ja, das empfinde ich heute noch so. Also sozusagen diese Generation, meine Generation, ich meine, das Steinmeier, Merkel, das sind alle, nicht falsch verstehen, ich vergleiche mich jetzt nicht mit den beiden, aber sind alle so ungefähr im selben Alter. Sozusagen diese Generation, die sich sehr dafür eingesetzt hat, im Osten wie im Westen, muss man einfach dafür sagen, wenn Sie jetzt Frau Merkel nehmen, dann muss ich sagen, das ist eine ganze Generation, die versucht hat, den Frieden durch eine europäische Einigung zu erzielen und zu erhalten. Und diese persönliche Niederlage, was ich damit meine, ist, dass ich ein Leben lang, aber wirklich seitdem ich politisch bewusst denke, und da war ich vielleicht 15 oder 16 oder so, eigentlich nichts anderes gemacht habe, als meinen Beruf immer auch daran orientiert, dass dieses eine friedliche, friedliebende Gesellschaft sein soll, vom Zivildienst bis was weiß ich was, was auch wirklich mit einer Familiengeschichte zu tun hat, dass ich aus relativ bescheidenen Verhältnissen komme, dass meine Großmutter in meinem Ersten Weltkrieg verloren hat, also mein Großvater, ihren Sohn im Zweiten Weltkrieg, mein ganzes Aufwachsen war von diesen Erlebnissen gekennzeichnet.
Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen mehr darüber. Was meinen Sie genau mit einfachen Verhältnissen? Wie sah Ihr Elternhaus aus?
Ich komme aus einem, das kann ich jetzt meinen Gerlinger nicht antun, wenn ich sagen würde, ich komme aus einem Dorf, weil es ist eine kleine Stadt, am Rande von Stuttgart, wobei es eigentlich nicht eine Randlage war, sondern es war damals wirklich ein sehr eigenständiges Dorf mit einer sehr eigenständigen Identität. Ging in die nächstgrößere Stadt nach Leonberg in die Schule, bin in diese wilden 70er Jahre hineingewachsen. War möglicherweise, zumindest bei mir in der Klasse, wahrscheinlich so ziemlich das einzige Arbeiterkind, wobei, also mein Vater war Angestellter, meine Mutter war Schneiderin, Weißwische Schneidermeisterin. Also das heißt, ich habe schon immer gewusst, dass ich aus anderen Verhältnissen komme, weil Leonberg war eine Stadt, in der viele in meinem Alter sozusagen Kinder waren, deren Eltern in Stuttgart gearbeitet haben und dann, man hat sich das Haus außerhalb von Stuttgart gebaut. Das ist jetzt sehr privat, was ich erzähle, schon wieder, das wollte ich gar nicht. Aber das, also um mich selbst sozusagen zu verstehen, manchmal muss ich das immer wieder mit einbeziehen, dass ich, glaube ich, schon von meinen Eltern viel mitbekommen habe an diesem, also meine Eltern waren sehr, sehr unpolitisch, aber sozusagen dieses aus dem Dritten Reich heraus, bin 10 Jahre nach dem Krieg geboren, das darf alles nie mehr passieren, wir haben uns alle getäuscht, es ist eine verführte Generation, wir haben große Fehler gemacht, mach du nicht dieselben Fehler. Ja, wenn ich auch heute mit Freunden von damals noch drüber rede, also das ist schon dieses Verantwortung übernehmen, nicht zu glauben, andere würden das für einen richten, sondern das entweder ich mache selbst oder es passiert gar nichts. Auch sich trauen, politische Verantwortung zu übernehmen. In diesem Bewusstsein bin ich groß geworden und ich glaube, das habe ich bis heute nicht abgestreift.
Martin Roth in HR Info, das Interview, renommierter Museumsdirektor, zuletzt in London am Victoria and Albert Museum. Davor waren Sie 10 Jahre Generaldirektor der Kunstsammlung in Dresden. Sie haben eben von Verantwortung gesprochen, also immer das Gefühl gehabt, Verantwortung übernehmen zu müssen, auch natürlich in der Rolle des Museumsdirektors, des Kulturmanagers. Sie haben aber auch immer bemängelt, und das war, glaube ich, auch mit ein Grund, warum Sie London den Rücken gekehrt haben, dass Kulturinstitutionen, Museen, Theater sich dieser Verantwortung im Augenblick gar nicht so stellen.
Ja, ich glaube, ich habe weniger den Institutionen den Vorwurf insgesamt gemacht, sondern eher meinen direkten Kollegen. Ein Vorwurf ist vielleicht auch zu viel, sondern eher so eine Ratlosigkeit. Ich glaube, wir waren gut, vor allen Dingen in Deutschland, in England auch, aber auf eine andere Art und Weise, dass wir Gott sei Dank unsere Institutionen auch instrumentalisiert haben für solche Themen. Ich kann mich eigentlich an fast keine politische Zeit der letzten 30, 40 Jahre erinnern, die nicht sofort auch im Theater ihre Spiegelung erfahren hätte. Also ich bin aufgewachsen in einem Stuttgart mit Klaus Peimann. Ja, ich sehe es an Ihrem Nicken, Sie verstehen, was ich meine. Also das war politisches Theater pur. Da ging es damals um Stammheim und Baader-Meinhof und sein Ersatz vor Ulrike Enslin und vieles andere mehr. Also das heißt, wie alt war ich damals? 15, 16, als ich dann auch alleine, und ich war wirklich kein Streber. Ich bin nicht als Streber ins Theater gegangen, sondern weil mich das politische Theater interessiert, oder die Themen interessiert haben. Also das heißt, ich glaube, wir waren wirklich gut darin, im Museum, im Theater, das Theater kann schneller reagieren als ein Museum, dieses zu zeigen, Stellung zu nehmen. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt mehr. Also wir müssen unbedingt die Museen und die Theater, die geschützten Räumlichkeiten verlassen. Und mein Wunsch war einfach, dass es mehr Leute gibt wie Martin Gruschei vom Residenztheater in München, der halt wirklich sich deutlich zu Wort gemeldet hat, kürzlich an der Burg, also in Österreich, inszeniert hat und sich deutlich positioniert hat bei der Präsidentenwahl. Wirklich Chapeau, alle Achtung, weil was er da gesagt hat, auch noch am Tag der Wahl, wird ihm sicherlich Schwierigkeiten bereiten. Aber darum geht es jetzt nicht, sozusagen Mut wegen der Schwierigkeiten. Ich finde, dass es einfach dazugehört, dass es Leute gibt, die ein gewisses öffentliches Standing haben. Mir geht es nicht um Berühmtheiten, verstehen Sie? Nicht jeder Fußballtrainer muss sich dazu melden, das, auch wenn ich großer Fußballfan bin. Aber ich finde, man muss diesen geschützten Raum der Kulturinstitutionen auch verlassen können und in der Öffentlichkeit sich zu Wort melden, dann wird was draus.
Dann ist ja das, was am Wochenende im Schauspiel Frankfurt passiert, also diese Thementage, Erfindung Europa, Fragestellung, in welchem Europa wollen wir leben, da nehmen Sie ja auch dran teil auf dem Podium, dann ist das ja, wie Sie sich das immer wünschen, dass eben eine Kulturinstitution ihr Haus aufmacht und mitdebattiert.
Und sich deutlich zu Wort meldet, Sie sagen es. Und es passiert Gott sei Dank gerade öfters. Stuttgart kürzlich, jetzt eben in Frankfurt. Es gibt einen Friedenspreis, der jetzt in der Semperoper verliehen wird, also nur in der Räumlichkeit der Semperoper von einer Organisation in Dresden, genau zu dieser Zeit an einen Bürgermeister in Italien, der sein Dorf öffnet für Flüchtlinge, an eine Familie aus Italien, die das Grab öffnet, für das Familiengrab für gestorbene Flüchtlinge, was ich eine unglaubliche Geste empfinde. Genau davon brauchen wir viel und mehr. Und wie gesagt, nicht nur der geschützte Raum des Theaters oder der Oper oder des Museums, sondern bitte, wir müssen raus.
Sie meinen raus, weil man mit solchen Aktionen ja sowieso nur die Leute anspricht, die sowieso schon reflektiert sind und aus einer bestimmten Bildungsschicht kommen, aber die Leute, die sich vielleicht abgehängt fühlen oder ausgeschlossen, die gegen das Establishment aufbegehren, die wird man durch sowas ja nicht erreichen, oder?
Jein, mit dieser Frage habe ich es jetzt wirklich, glaube ich, seit 30 Jahren zu tun, und zwar im Museum, wo es dann immer darum geht zu sagen, ja.
Was kann die Kultur eigentlich bewirken?
Ihr habt doch wunderbar viele Besucher, aber es sind doch immer genau die Leute, die sowieso schon wissen, um was es geht. Mhm. Aber wissen Sie, wenn wir schon bei Fußball waren, ich würde niemanden, den ich im Stadion sehe, gleichzeitig auch dazu überreden wollen, er soll jetzt mit mir ins Museum kommen.
Welcher Verein übrigens?
Ich bin zur Hälfte Bayer und mein Vater kam aus Niederbayern und das ist eine frühkindliche Prägung aus dem Dorf, aus dem mein Vater kommt. Das kriege ich nie mehr los. Und nachdem meine Stuttgarter mich wirklich, wirklich enttäuscht haben, wobei man jetzt dann allerdings hier mit Hertha sieht, was man da doch leisten kann. Was ich damit sagen will, ist, lassen Sie die Leute, die lieber auf den Fußballplatz gehen, auf den Fußballplatz gehen. Nicht jeder muss dazu gezwungen werden, sich jetzt mit Kultur oder Bildung oder Malerei oder sonst was auseinanderzusetzen. Aber es geht darum, dass diejenigen, die ein gewisses Interesse an den Themen haben, auch unterstützt werden. Also gerade bei diesem Thema offene Gesellschaft ist es bitter notwendig, dass man Leute zusammenbringt, die an ähnlichen Themen arbeiten. Und es müssen nicht immer die großen Entwürfe sein. Also kürzlich kam eine Frau zu mir, als ich in Stuttgart auf der Bühne saß, und erzählte mir von einer kleinen Initiative, die sie haben, und sie brauchen nur 3.000 Euro, um was weiß ich zu machen. Und das Geld war dann tatsächlich auch schnell gefunden. Also manchmal ist es wirklich nur dieses Verknüpfen und das Zusammenbringen und die richtigen Leute und so. Das Zweite, was ich momentan mindestens genauso wichtig finde, ist, dass wir aufhören mit diesem Denken, dass die Politik es irgendwie schon für uns richten wird. Das ist so ein ganz seltsames Phänomen, dass wir einerseits
abgeben. Ja, funktioniert nicht.
Ja, dass wir einerseits über die Politik klagen und an allem was rumzustänkern haben und an Europa ganz besonders. Auf der anderen Seite aber keiner wirklich richtig bereit ist zu sagen, dann unterstütze ich halt die Politik. Und vielleicht sind wir jetzt an den Zeiten, wo wir sagen, vielleicht waren wir doch so zufrieden mit der Politik, dass wir jetzt überrascht sind, dass diese Politik, diese liberale Politik doch auch bedroht sein könnte. Aber jetzt sollte man nicht drauf warten, bis die Politik es dann wieder richtet, gegen all die Rechtsextreme, gegen all die Extreme generell, die wir gerade erleben. Und die ja interessanterweise europaweit doch ziemlich gut zusammenarbeiten, obwohl sie Europa kritisieren. Sondern vielleicht sollte man die Politik einfach unterstützen, auch über die Parteigrenzen hinweg.
Was ist denn Ihre ganz persönliche Vision von Europa? Also wird dieses Konstrukt auseinanderbrechen? Es gibt ja nach Großbritannien ja einige Länder in Europa, wenn man jetzt auf Frankreich schaut, Marine Le Pen und der Front National, Geert Wilders in den Niederlanden, Polen, Ungarn, Italien. Es gibt ja viele Länder, die in Richtung Abschottung gehen.
Also ich mag das Wort Vision nicht so gern. Und wenn wir über Vision reden, dann hat es ja immer so ein bisschen was Positives. Und das, was Sie jetzt gerade skizzieren, hat ja wirklich gar nichts Positives gehabt. Also insofern wäre meine Vision hoffentlich nicht ganz so tragisch. Ich bin auch ein bisschen immer noch überrascht über auch so ein Gespräch wie mit Ihnen, dass ich sehr genieße und in einem gewissen Sinne wertschätze, dass ich so offen mit Ihnen darüber reden kann. Ich glaube, das Einzige, was ich zur Diskussion beigetragen habe, war das, dass ich einfach sehr früh darüber geredet habe und auch den Mut hatte, als Deutscher, dass ich wirklich in England sehr zu Hause gefühlt hat. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin nicht herzlich willkommen. Ganz im Gegenteil, wirklich. Immer. Auch nur, als ich gesagt habe, ich gehe wegen Brexit. Ich habe wirklich sehr rührende Erlebnisse gehabt. Auch als ich dann richtig häufig in der Öffentlichkeit war, durch diese Brexit-Debatte kamen Leute in, ich erinnere mich an ein Restaurant, in dem jemand auf mich zukam und sagte, Sie sind doch der und der, ich habe Sie gerade in der Zeitung gelesen. Und sprach dann ein gebrochenes Deutsch mit mir und sagte, ich wollte Ihnen nur sagen, bleiben Sie doch lieber hier. Und so, da gab es wirklich rührende Momente. Zurück zu der Vision. Auseinanderfallen ist keine Vision, sondern auseinanderfallen ist eher ein Albtraum.
Also
eine albtraumartige Vision. Nein, das darf nicht und das wird auch nicht passieren. Also ich glaube, es gibt zu viele Menschen in Europa, die wissen, was wir von dieser Idee haben und was wir von diesem vereinigten Europa haben, nämlich vor allen Dingen auch Frieden. Und das dürfen wir nicht aufgeben. Und ich glaube, weil allein dieses Positionieren jetzt gegen die USA oder nicht gegen die USA, sondern gegen Trump, wird uns viel mehr vereinigen, als wir das jemals wahrscheinlich geglaubt haben. Das merken Sie doch jetzt schon. Nachdem man plötzlich merkt, wir sitzen viel mehr in einem Boot, als wir das jemals, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, in unseren schlimmsten Ängsten uns nicht vorstellen konnten. Wer nicht weiß, was er sich unter Europa vorstellen soll, der soll doch mal in die alten Meister gehen nach Dresden. Dann weiß er, was Europa ist. Und die Sammlung in Dresden, die geht halt mal von Portugal bis nach St. Petersburg und von Dänemark, Norwegen in der Malerei bis nach Griechenland und in die Türkei und nach Russland und so weiter. Also deshalb, wir haben das doch alles in unserem Alltag, wir müssen es bloß mehr leben.
Das ist natürlich aus Ihrer Sicht als Kulturmensch ja auch was ganz Normales, dass man international zusammenarbeitet. Können Sie es trotzdem verstehen, dass manche Leute das irgendwie bedrohlich finden, dass sie Ängste haben?
Nein, absolut nicht. Nein, null. Und ich sag mal, Europa ist irgendwie so gar nichts falsch. Was vielleicht falsch ist, ist die Bürokratie. Was vielleicht falsch ist, ist das, was wir politisch draus gemacht haben. Aber politisch im Sinne von Administration, ja, natürlich muss man das verändern. Aber zeigen Sie mir mal ein junges Projekt, das sich nicht konstant verändern muss. Und Europa ist immer noch ein junges Projekt. Deshalb muss ich es permanent aus sich selbst reformieren. Aber muss man deshalb alles hinwerfen wollen?
Martin Roth in HR Info, das Interview, renommierter Museumsdirektor, zuletzt in London am Victoria and Albert Museum, das er im letzten Jahr ziemlich überraschend verlassen hat nach dem Votum der Briten für den Brexit. Ich habe jetzt etwas für Sie dabei in unserer Interviewbox. Da tun wir immer Dinge rein für unsere Interviewgäste. Sie haben nämlich nach 30 Jahren Berufsleben beklagt, dass Sie keine Visitenkarte mehr haben und dass es etwas befremdlich für Sie ist. Und ich habe gedacht, das müssen wir doch mal ändern. Sie sind gerade 62 geworden. Das ist ja noch kein Alter, um in Rente zu gehen. Ich habe mal ein bisschen gebastelt und ich habe Ihnen Visitenkarten gebastelt. Und Sie sollen einfach mal ziehen und etwas dazu sagen, ob das für Sie in Frage käme.
Eine von denen oder?
Eine alle? Nach der anderen.
Stiftung für intellektuellen Widerstand, ja. Das klingt, ja.
Die Martin-Roth-Stiftung für intellektuellen Widerstand.
Sie glauben oder nicht, ich habe nächstes Jahr eine Gastprofessur, was genau um dieses Thema geht. Ja.
Gastprofessur in?
In Vancouver. Das war jetzt ein Treffer. Das haben Sie wunderbar rausgesucht. Das kann ich gleich sozusagen mitnehmen. Und
können Sie gleich drucken.
Sehr gut gemacht, ja. Wunderbar.
Gucken Sie mal, was wir dann noch haben.
Nee.
Das wäre die Visitenkarte Kultusminister von Baden-Württemberg.
Ja, damit ich mein Dialekt so gar nicht umstellen müsste.
Ich dachte, Sie kommen wieder zurück in die Heimat und können vielleicht Demokratie und offene Gesellschaft als Pflichtunterrichtsfach etablieren.
Ja, ich fand ja den Süden immer hochinteressant, nicht zuletzt wegen seiner Widerständigkeit. Also alle, die von dort kommen, haben ja so irgendwie so einen kleinen Schiller in sich. Dieses, alles muss sich sofort verändern, alles muss sich radikal verändern, aber vielleicht doch nicht gleich, sondern lieber ein bisschen später.
Die Schwaben haben das?
Ja, ja. Also diese Widerständigkeit, auch die 48er Revolution und so, das kommt schon sehr stark aus dem Südwesten.
Das ist ja interessant.
Doch, doch. Hätte jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Jetzt habe ich die ganzen Hörer, die mir einigermaßen gesonnen waren.
Jetzt schauen Sie mal, was auf der dritten Visitenkarte draufsteht.
Ja, das ist schon Make Europe Great Again.
Also Autor und Blogger der Kampagne Make Europe Great Again.
Das passt schon ganz gut, ja.
Das passt gut. Sie sind ja ab diesem Sommer ehrenamtlicher Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen. Mhm. Das ist aber nur ein Ehrenamt. Was würden Sie denn, wenn ich Ihnen jetzt eine Blanko-Visitenkarte geben würde, was würden Sie denn da draufschreiben?
Ganz ehrlich, dieses Dr. Morges gesammelte Schweigen, da wäre wirklich gar nichts drauf. Ich bin einfach froh, dass ich das Leben führen darf, so wie ich es jetzt führen kann. Ich möchte nicht wissen, wie viele Bücher hier im Regal stehen, die ich über die ersten 30 Seiten rausgelesen habe, weil dann schon wieder irgendwas anderes passiert ist. Also deshalb ein bisschen mehr auf mich selber und meine Familie und meine Frau fokussieren können, das wäre schon ganz wichtig.
Aber das erste, der intellektuelle Widerstandskämpfer, das hat Ihnen am besten gefallen?
Sich damit vielleicht nicht so sehr auf mich persönlich, aber sich damit auseinanderzusetzen, weil schlagartig gibt es ja sowas wie einen intellektuellen Widerstand. Also vor wenigen Wochen haben wir noch darüber geredet. Als ich eingeladen worden bin nach Vancouver für diese Gastprofessur, war das Wort ehrlich noch nicht so gängig wie jetzt. Aber das, was wir jetzt in den USA erlebt haben, zeigt ja schon, dass es sowas doch deutlich gibt wie einen intellektuellen Widerstand. Ich habe große Achtung von meinen Kollegen vom MoMA, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, dass die aus den Sammlungen raus plötzlich jetzt Meisterwerke rausgenommen haben und Meisterwerke aus der islamischen Welt reingehängt haben. Genau solche Statements braucht es. Genau das ist es.
Dankeschön, Martin Roth, für das Interview.
Danke, Frau Mücken.
Ehemaliger, sehr renommierter Museumsdirektor. Er wird auch bei den Thementagen im Schauspiel Frankfurt zum Thema Erfindung Europa auf dem Podium mitdiskutieren. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova. Den Podcast dieser Sendung gibt es wie immer auf hr-inforadio.de.